NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Auf deutschen Straßen ist es enger geworden. Mehr und breitere Autos sind unterwegs, mehr Fernbusse, mehr Lkw. Und leider gibt es auch mehr Verkehrstote. Noch mehr zum Verkehrsklima steht in einer Übersicht der Unfallversicherer heute. Gleich bekommen Sie die Einzelheiten. Außerdem erfahren Sie, wieso es wegen der Gentechnik teilweise mehr Tierversuche gibt. Und wir schildern und kommentieren das unsägliche Leid der Bevölkerung Aleppos in Syrien. Als erstes aber die innere Sicherheit bei uns. Angesichts der Terroranschläge in Deutschland fordern die christdemokratischen Innenminister Reaktionen des Staats. Mehr Polizei zum Beispiel, vor allen Dingen mehr sichtbare Polizei, mehr Videoüberwachung in den Städten und schnellere Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber. Das alles und mehr kommt zusammen in einem Anti-Terror-Paket, dessen Umrisse langsam deutlich werden. Aus Berlin, Julia Barth.
Es ist der Tag der unbestätigten Gerüchte. Die Sicherheitsgesetze sollen verschärft werden, vor allem die Union will das. Im Detail kursiert dazu ein ausführlicher Forderungskatalog der Unionsinnenminister auf Landesebene. Darin ist unter anderem von einem Burka-Verbot die Rede, von mehr Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und davon, die doppelte Staatsbürgerschaft wieder abzuschaffen. Offiziell bestätigen will die konkreten Inhalte heute niemand. Von Lorenz Kaffier, dem Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns, nur so viel: Man diskutiere einen Forderungskatalog,
der in der Tat eine Verschärfung bestimmter Sicherheitsgesetze zur Folge hat, aber auch eine Reihe von Forderungen wie mehr Personal, mehr Ausstattung. Das ist alles eine Reaktion auf die Entwicklung in den letzten 2-3 Jahren in der Welt, in Europa und auch in Deutschland. Und dementsprechend wollen wir auch reagieren.
In einer guten Woche wollen die Landesinnenminister von CDU und CSU ihre Forderungen nach Berlin tragen und in einer Erklärung gemeinsam mit dem Bundesinnenminister verabschieden. Thomas de Maizière sagt dazu heute:
Das sind jetzt Entwürfe, die da kursieren. Ich bin nicht mit allen Punkten einverstanden. Und auch da wird das Papier dann erst öffentlich vorgestellt, wenn es fertig ist.
Die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft dürften die Innenminister wohl auf keinen Fall durchsetzen können. Denn der Doppelpass ist im Koalitionsvertrag von Union und SPD festgeschrieben. Und dabei soll es auch bleiben, sagt die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer.
Die Bundesregierung plant derzeit nicht, das Staatsangehörigkeitsrecht zu ändern.
Zustimmung gibt es dagegen für die Forderung, die Polizei personell aufzustocken. 15.000 zusätzliche Polizisten bei Bund und Ländern wollen die Unionsinnenminister einstellen. Sie sollen stärker bewaffnet und mit Körperkameras ausgestattet werden. Mit mehr Personal bei der Polizei kann sich auch die Opposition anfreunden. Den Rest der Pläne hält allerdings nicht nur Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz für reines Wahlkampfgetöse.
Früher war es so, dass im Sommer mal ein Innenminister der Union einen solchen populistischen Vorstoß gemacht hat. Heute ist der Druck der AfD so hoch, dass sich nun offensichtlich alle Innenminister da zusammentun der Union, um das zu fordern.
Unabhängig von den Forderungen seiner Länderkollegen hat sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière Gedanken über weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in Deutschland gemacht. Morgen will er sie offiziell vorstellen, heute auch hierzu nur Gerüchte. Etwa das, dass die Duldung von Flüchtlingen, die ihre Abschiebung gezielt verhindern, weiter eingeschränkt werden soll. Außerdem heißt es, der Innenminister wolle ausländische Gefährder schneller abschieben, ebenso wie ausreisepflichtige Ausländer, die sich strafbar gemacht haben. De Maizière selber gibt sich auch, was sein eigenes Papier betrifft, zugeknöpft.
Das wird erst morgen fertig sein und deswegen werde ich auch erst morgen sagen, was da drin steht. Und die Meldungen von heute sind Meldungen von heute, die nicht stimmen müssen mit dem, was ich morgen vortrage.
Zum Beispiel das Gerücht, der Innenminister wolle die ärztliche Schweigepflicht aufweichen, um Terrorakte zu verhindern. Tatsächlich sind Ärzte schon heute verpflichtet, die Behörden zu informieren, wenn ein Patient einen Mord- oder Terroranschlag ankündigt.
Und nochmal das Thema Terror. Es gab heute mehrere Polizeirazzien in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Die Beamten haben dabei 6 Wohn- und Geschäftsräume durchsucht, die sie mit 3 Beschuldigten in Verbindung bringen. Es geht um Hinweise auf mögliche Unterstützer der IS-Terrormiliz bei uns. In Dienstlaken wiederum wurde ein Terrorverdächtiger festgenommen. Frauke Köhler, Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe, sagt:
Die Beschuldigten stehen in Verdacht, unter anderem für den sogenannten Islamischen Staat hier in Deutschland, um Mitglieder und Unterstützer geworben zu haben. Festnahmen sind nicht erfolgt. Die Maßnahmen heute dienten der Sicherung von Beweismitteln.
NRW-Innenminister Ralf Jäger bestätigte am Nachmittag Durchsuchungen in Düsseldorf, Duisburg, Dortmund und Tönisforst am Niederrhein.
Ziel war es, gegen islamistische Unterstützer gegen Personen vorzugehen, die in der Szene agitieren, die rekrutieren, die radikalisieren.
Darüber hinaus gab es auch eine Razzia im niedersächsischen Hildesheim. Jäger lobte dabei die länderübergreifende Zusammenarbeit der Ermittler.
Da stehen unsere Behörden im direkten und engen Austausch, was mögliche beteiligte Personen angeht. Und man muss immer wieder feststellen, dass in dieser salafistischen, dschihadistischen Szene es immer Überschneidungen und Kontakte zwischen den Personen gibt.
Die Beschuldigten seien bereits seit längerem im Visier der Beamten. In Duisburg sollen sich die Ermittlungen auf den Inhaber eines türkischen Reisebüros konzentrieren. Dieser wird verdächtigt, Kontakt zu zwei Jugendlichen gehabt zu haben, die für einen Anschlag auf den Tempel der Religionsgemeinschaft SIK in Essen im April verantwortlich gemacht werden. In Düsseldorf war die Polizei im sogenannten Maghreb-Viertel im Einsatz. Im kleinen Tönisforst am Niederrhein sehen Anwohner die Razzia bei den mutmaßlichen Terrorhelfern mit gemischten Gefühlen.
Ich habe zwei Enkelkinder und da macht man sich schon Sorge. Als Erwachsener geht man da vielleicht ein bisschen anders mit um. Ne?
Wenn wir die sehen, die haben 4 Kinder und die sind immer freundlich und nett.
Haben wir nicht gewusst und ich glaube auch, da muss man mit rechnen, dass die sich überall verstecken.
Bisher hatten wir immer noch gedacht, bei uns ist St. Tönis ist so ruhig, so klein. Da wird sowas nicht passieren, aber ich denke, man muss überall damit rechnen. Ich finde das schon besorgniserregend.
Zum Umfang des Einsatzes und dazu, was möglicherweise sichergestellt wurde, ist bislang nichts bekannt. Die Bundesanwaltschaft, die die Federführung bei dem Einsatz hatte, will mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen bislang keine weiteren Details nennen.
Ein Bericht von Peter Hild für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die syrische Stadt Aleppo hatte mal 2,5 Millionen Einwohner. 2005 war das. Heute ist Aleppo ein riesiges Trümmerfeld. Seit 5 Jahren kämpfen hier syrische Regierungstruppen und Aufständische miteinander. Und gerade in den letzten Tagen hat sich die Situation noch mal verschärft. Vor allem für die Zivilbevölkerung, die in der Stadt geblieben ist. In weiten Teilen Aleppos gibt es nicht mal mehr Trinkwasser. Und das bei Tagestemperaturen von knapp unter 40 Grad. Das syrische Staatsradio setzt allerdings andere Schwerpunkte, berichtet Björn Blaschke.
Die staatlichen Medien, die aus Syrien in die Welt senden, ziehen alle Register, um das Land als schön und seine Führung als stabil dastehen zu lassen. Sham ist ein Radiosender, dessen Programm auch im Fernsehen läuft. Die Musik untermalt Bilder, die eine Idylle nach der anderen zeigen. Dörfer mit hohen dunkelgrünen Bäumen, weite, im vollen Korn stehende Felder, Seen und Flüsse, ein Regenbogen. Der Werbespruch von Sham FM: Sieh, was passiert. Zur vollen Stunde macht das Satellitenprogramm Syrien immerhin mit Nachrichten aus Aleppo auf. Syrische und russische Streitkräfte haben Stellungen von Terroristen bombardiert, heißt es. Die syrische Nachrichtenagentur Sana verbreitet, gestern seien hunderte Terroristen bei syrisch-russischen Luftschlägen getötet worden. Terroristen, damit meint die Führung in Damaskus grundsätzlich all ihre Gegner. Die in Aleppo ist es ein von Islamisten des Al-Qaida-Spektrums geführtes Bündnis, versuchen derweil die Regierungsseite als äußerst brutal dastehen zu lassen. So sagt dieser Mann im Internet: Gestern Nacht um 23 Uhr sahen wir plötzlich, dass ein Flugzeug 2 Fassbomben abwarf. In diesem Gebiet sind nur Zivilisten, niemand anderes. Wir stehen alle unter Gottes Schutz. Welches der Bilder, die da von Aleppo gezeichnet werden, der Wahrheit am nächsten kommt, ist unklar. Klar ist offenbar nur, dass sich beide Seiten schwere Gefechte liefern und weiter aufrüsten. Dabei wird in und um Aleppo seit langem ein Stellungskrieg geführt. Seit Jahren kann keine Seite die andere bezwingen. Seit einigen Tagen nun allerdings soll der Zugang zum Westen der Stadt, den die Regierung kontrolliert, so wenig offen sein wie der Zugang zum Osten, der in der Hand der Regierungsgegner ist. Daher auch, so sagen die Vereinten Nationen, seien insgesamt 2 Millionen Menschen in Aleppo eingekesselt. Von der einen oder der anderen Seite belagert. Der Durchbruch des Belagerungsringes, den die Regierungsgegner kürzlich geschlagen haben, soll für die Versorgung der Menschen zu unsicher sein. Am Nachmittag, so heißt es, sei indes ein verhältnismäßig kleiner Transport, vor allem mit frischem Gemüse, in den Ostteil der Stadt gelangt. Die UN betonen derweil, dass diesen Monat keine einzige ihrer Hilfslieferungen Aleppo erreicht hat und fordern deshalb dringend eine Unterbrechung der Kämpfe eben um die Bevölkerung zu beliefern mit Wasser, Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern.
Hunderttausende Zivilisten sind also in Aleppo eingekesselt und ihre Lage wird jeden Tag schlimmer. Warum geht der Krieg trotzdem weiter? Warum gibt es nicht wenigstens einen zeitweiligen Waffenstillstand? Und was kann die internationale Gemeinschaft tun für die Menschen in Aleppo? Hier ist die Meinung von Carsten Kühntop.
Die Nachrichten, die aus Aleppo kommen, sind nur schwer zu ertragen. Regierungstruppen und Aufständische haben sich im Würgegriff. Mehr als 2 Millionen Menschen, so die Vereinten Nationen, leben nun in Vierteln, die von der Regierung bzw. der bewaffneten Opposition de facto belagert werden. Präsident Assad hat den Osten der Stadt eingekesselt, die Rebellen den Westen. Die Einwohner zu versorgen ist kaum mehr möglich. Und die Stadtviertel, die bisher noch Strom und Wasser erhielten, sitzen nun im Dunkeln und auf dem Trockenen. Die Kämpfer haben vor Tagen Strom- und Wasserleitungen zerstört. Wegen der Gefechte ist es viel zu gefährlich für Techniker, die Infrastruktur wieder zu reparieren. Die Vereinten Nationen als eine Art Gewissen der Welt beklagen wieder einmal, dass die Lebensumstände in Aleppo katastrophal schlecht, dass die Gesundheit und das Leben der Menschen dort in großer Gefahr sind. Und erneut lud der Weltsicherheitsrat im fernen New York Experten vor und hörte sich deren erschütternde Schilderungen des Alltags in der einstigen Metropole an. Doch an diesem Alltag ändern dürfte sich weiterhin nichts, aus mehreren Gründen. Nach wie vor glauben sowohl die Rebellen als auch Assad, dass sich die Schlacht um Aleppo militärisch entscheiden lässt. Die anhaltende Unterstützung durch die russische Luftwaffe hat Assad dabei einen wichtigen Vorteil verschafft und den will der syrische Präsident ausspielen bis zum Letzten. Die USA setzen Assad nichts entgegen. Das Schicksal des syrischen Regimes ist für Präsident Obama zweitrangig. Wichtiger ist es ihm, die beiden Terrororganisationen IS und Al-Nusra-Front zu bekämpfen. Letztere benannte sich kürzlich um. Außerdem fehlen den Amerikanern mittlerweile die Partner auf den Schlachtfeldern in Syrien. Immer mehr sind es dort radikale Islamisten, die auf Seiten der Opposition die Oberhand gewinnen. Sie kann und will Obama nicht unterstützen. Und schließlich möchte er um alles in der Welt einen zweiten Irak verhindern. Die Invasion von 2003 sehen die meisten Amerikaner mittlerweile als einen fatalen Fehler, an dessen Folgen die gesamte Region noch heute leidet. Deshalb sind die Menschen in Aleppo weiterhin auf sich gestellt. Der Westen scheut eine militärische Konfrontation und will ihnen nach wie vor nicht zu Hilfe kommen. Alles, was sie erhoffen dürfen, ist der ein oder andere Lastwagen mit Lebensmitteln und weitere wortreiche Aufrufe zur Mäßigung an die Kriegsparteien.
Der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Carsten Kühntop. Und gerade eben gibt's eine Eilmeldung. Kleiner Hoffnungsschimmer offensichtlich. Das russische Militär hat danach eine tägliche 3-stündige Feuerpause rund um Aleppo angekündigt, um den Zugang von humanitärer Hilfe in die Stadt zu ermöglichen. Diese 3-stündige Feuerpause gilt morgen Vormittag zuerst. Noch 90 Tage, dann wählen die Bürger der USA einen neuen Präsidenten. Und im Moment vergeht kein Tag ohne Schlagzeilen um den einen Kandidaten, genau, um Donald Trump. Der Mann liebt krasse Sprüche und kennt offenbar keine Tabus. Letzte Woche hat er getönt, ich fürchte, die Wahl wird manipuliert werden. Belege dafür hatte er auf Nachfrage nicht. Jetzt heißt es, Trump habe indirekt zum Mord an Hillary Clinton aufgerufen. Viele Amerikaner haben das jedenfalls so verstanden. Worum es geht, erklärt Rolf Büllmann.
Er werde missverstanden, wieder einmal, sagt Donald Trump. Natürlich habe er nur darauf hingewiesen, dass Waffenbesitzer gut organisiert seien und deshalb Wahlen beeinflussen können.
There can be no other interpretation. I mean, give me a break.
Also wirklich, sagt er, eine andere Erklärung für seine Aussagen könne es doch gar nicht geben. Doch Donald Trumps zweideutige Aussagen über Waffenbesitzer, die Hillary Clinton stoppen und somit das Recht auf Waffenbesitz sichern könnten, schlagen weiter hohe Wellen. Und das heißt, wieder einmal muss das Trump-Lager aufräumen, was der Kandidat praktisch im Vorbeigehen zerschlagen hat, mit einer unbedachten Äußerung. Sein Vizepräsidentschaftskandidat Mike Pence sagt, Donald Trump fordert die Menschen in diesem Land nur dazu auf, bei den Wahlen nach ihren Überzeugungen zu handeln. Und wer privaten Waffenbesitz schützen will, hat eine klare Wahl. Und Paul Ryan, als Sprecher des Abgeordnetenhauses, der ranghöchste Republikaner in Washington, sagt, das sei wohl ein schlechter Witz gewesen.
It sounds like just a joke gone bad. I hope he clears it up very quickly. You should never joke about something like that.
Er hoffe, dass Trump das bald aufkläre. Trump-Kritiker aber sehen das anders. Sie sagen, es sei unverantwortlich, wenn ein Präsidentschaftsbewerber auch nur den Eindruck erwecke, er rufe zu Gewalt gegen eine Konkurrentin auf. Das Clinton-Lager beschuldigt Trump, er verwende so wörtlich gefährliche Sprache. Und Michael Hayden, der ehemalige Chef von NSA und CIA und ein vehementer Kritiker von Trump, sieht das auch so.
If someone else had said that outside the hall, he'd be in the back of a police wagon now. With the Secret Service questioning him.
Hätte jemand anders als Trump so etwas gesagt, würde er vom Secret Service, der für die Sicherheit der Kandidaten verantwortlich ist, einvernommen, so Hayden. Tatsächlich hat der Secret Service ja mitteilen lassen, er habe Trumps Äußerungen zur Kenntnis genommen. Kein Wunder, er war ja vor Ort und live dabei, um Trump zu beschützen. Am treffendsten hat vielleicht Chris Murphy, der Senator von Connecticut, die Kritik an Trump zusammengefasst. In Murphys Staat hatte ein psychisch gestörter junger Mann Ende 2012 in der Schule von Newtown um sich geschossen und fast 30 Menschen, darunter 20 kleine Kinder, getötet. Murphy schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter: Das ist kein Spiel. Labile Leute mit Waffen und voller irrationalem Hass auf Hillary hören dir zu, Donald Trump. Die demokratische Senatorin Elizabeth Warren reagierte aggressiver. Sie nannte Trump einen armseligen Feigling, der einfach nicht damit klarkomme, dass er, so wörtlich, gegen ein Mädchen verliert. So oder so ist das Trump-Lager wieder einmal in der Defensive, was dem Clinton-Lager nur recht sein kann. Denn die Veröffentlichung neuer E-Mails, die eine zumindest unpassende Nähe zwischen der privaten Clinton-Stiftung und dem US-Außenministerium unter Hillary Clinton nahelegen, gehen im allgemeinen Trump-Getöse praktisch unter.
Jetzt das Weltsozialforum. Das ist eine jährliche Gegenveranstaltung zu den Gipfeln der Welthandelsorganisation, dem Weltwirtschaftsforum und den diversen Gipfeln der Regierungschefs. Beim Weltsozialforum treffen sich diesmal in Montreal in Kanada einige 10.000 Teilnehmer aus über 100 Ländern. Sie kommen von Initiativen und Gruppen, die die Globalisierung kritisch sehen. Die Resonanz des Weltsozialforums war allerdings schon mal größer. Kai Clement.
Zeitgleich mit dem Auftakt des diesjährigen Weltsozialforums liegt der Welttag der indigenen Völker. Und schon vorab hatte eine der Organisatorinnen angekündigt, dass die Situation der Ureinwohner dieses Jahr ein zentrales Thema sein werde.
C'est la première fois que ce rendez-vous des altermondialistes se tient dans un pays développé.
Die französischsprachige Ausgabe des kanadischen Senders CBC berichtet von der Eröffnungsveranstaltung des Forums, das erstmals in seiner Geschichte, erstmals seit 2001 also, auf der nördlichen Welthalbkugel stattfindet.
C'est une nécessité.
Das war eine Notwendigkeit, man konnte nicht im Süden bleiben, denn die Probleme des Südens sind auf die des Nordens. Francisco Whitaker ist einer der Mitbegründer dieses Forums der Globalisierungskritiker. Die Probleme, die es seit nunmehr 15 Jahren beschäftigen, sind Armut und soziale Ungleichheit, Umweltschutz und Klimawandel, indigene Völker und Flüchtlingspolitik. Offenbar allerdings mit nachlassender Zugkraft, denn zum Eröffnungsmarsch hin zu Montreals Museum für moderne Kunst kamen Schätzungen zufolge nur etwa 5.000 Demonstranten. Das ist nur ein Zehntel der von den Veranstaltern insgesamt erwarteten Teilnehmer. Und auch statt dieser 50.000 sind auf der offiziellen Veranstaltungsseite noch nicht einmal 10.000 Registrierungen zu finden. Das sei aber kein Zeichen dafür, dass das Weltsozialforum an Kraft verliere, sagt Herminda McLaurin vom Organisationsteam. Ähnlich sieht es ihr Kollege Raphael Canet. Ich glaube, dass die Leute nicht wirklich zufrieden sind mit unserer Welt. Hier haben sie Gelegenheit, sich zu organisieren und Themen voranzubringen. Bis Sonntag können die Teilnehmer diskutieren und beraten. Etwa 1400 Veranstaltungen sind geplant, durchgeführt und organisiert von den Teilnehmern selbst. Nicht alle konnten kommen. Die Organisatoren beklagen, die kanadischen Einwanderungsbehörden verhinderten mit restriktiver Visapolitik die Teilnahme ausländischer Gäste. Unklar ist auch, ob sich die zahlreichen, sehr unterschiedlichen Gruppen auf eine Abschlusserklärung werden einigen können. Auf jeden Fall soll das Forum mit einem Marktplatz der Ideen enden, denn, so Mitorganisatorin Carminda McLaurin, man wolle vom Nachdenken zum Handeln kommen.
Zurück ins Inland. Rasen, Hupen, Drängeln. Darin sind manche Autofahrer groß. Und Idioten auf der Straße, das sind natürlich immer die anderen. Und damit ist dann ein Großteil dessen beschrieben, was das Klima auf deutschen Straßen ausmacht. Heute kommen aber noch weitere Details dazu. Sie stammen aus einer Untersuchung, die die Unfallforscher der Versicherer in Auftrag gegeben haben. Mehr zum Verkehrsklima 2016, so heißt die Studie von Marita Knipper.
Subjektiv fühlen sich Verkehrsteilnehmer in Deutschland sicherer als vor 6 Jahren, vor allem Frauen. Objektiv ist die Lage aber anders berichtet Unfallforscher Siegfried Brockmann.
Sie wissen ja, dass die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten in den letzten 5 Jahren sich nicht mehr wesentlich vom Fleck bewegt in Deutschland, in den letzten 2 Jahren sogar angestiegen ist. Das heißt, die tatsächliche Sicherheit im Straßenverkehr weicht von diesem Empfinden ganz offensichtlich klar und deutlich ab.
Die Unfallforscher haben repräsentativ einige Widersprüche in ihrer Befragung aller Teilnehmer am Straßenverkehr herausgefunden. Befragt wurden auch Radfahrer, Fußgänger sowie Bus- und Bahnfahrer. Kein Verkehrsteilnehmer würde sich freiwillig selbst als aggressiv bezeichnen. Deshalb wurden bestimmte Eigenschaften bei Autofahrern abgefragt, die aggressives Verhalten beschreiben.
Das ist im Extremfall natürlich aussteigen und dem anderen verbal oder auch noch ganz anders zu Leibe zu rücken. Und wir haben Attribute abgefragt, bei denen die Schädigung des anderen bewusst oder auch unbewusst in Kauf genommen wird.
Mit dem Ergebnis?
Je älter, umso weniger aggressiv sind die Autofahrer und bei Männern kommt es häufiger vor als bei Frauen.
Frauen sitzen inzwischen zahlreich am Steuer, anders als im letzten Jahrhundert, in dem der Gemahl die Gattin durch die Gegend kutschierte. Und Frauen sind auch keine Unschuldslämpchen im Verkehr. Gern setzen sie mal leicht den Fuß auf die Bremse, um den hinteren Fahrer auf Abstand zu halten. Männer aber neigen zu aggressivem, gefährlichem Drängeln. Unfallforscher schließen daraus,
dass die männlichen Delikte eher geprägt sind davon, sich durchzusetzen und die Frauen eher versuchen, nicht unterzugehen.
Eine besondere Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Wirklichkeit gilt für die Handynutzung am Steuer.
Beim Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung behaupten also tatsächlich inzwischen, der Wert ist deutlich gestiegen gegenüber 2010, dass 80% das nicht machen. Und zwar nie. Und wenn wir uns jetzt mal gleich 5 Minuten draußen an eine Kreuzung hinstellen und mal zählen, dann wissen wir, dass das nie und nimmer stimmen kann.
Auch Radfahrer leiden unter falscher Einschätzung, etwa der Gefahrenlage, wenn sie leichtfertig in Gegenrichtung des Verkehrs unterwegs sind oder Fußwege benutzen. Und der Nutzen eines Fahrradhelms wird vor allem von Senioren ignoriert.
Sie hören WDR 5 oder NDR Info mit dem Echo des Tages am Mittwoch. Energiekonzerne, egal in wessen Geschäftsbücher man guckt, es überwiegen tiefrote Zahlen bei RWE, NBW, Vattenfall. Atomausstieg und Energiewende machen traditionellen Stromversorgern zu schaffen. Diese Entwicklung trifft auch Deutschlands größten Energieproduzenten E.ON. Er bleibt auf Abwärtskurs. Das besagen Zahlen, die heute in Essen vorgelegt wurden. Jörg Marksteiner kennt sie.
Was viele Paare schmerzhaft aus ihren Beziehungen kennen, das erlebt gewissermaßen gerade auch Deutschlands größter Energieversorger. Trennungen sind oft teurer und schmerzhafter als gedacht. Selbst wenn man sich einigermaßen freundschaftlich trennt. So erklärt sich nämlich der neue Milliardenverlust bei E.ON nach nur 6 Monaten. Der Energiekonzern plant seine Scheidung für September. Dann soll die schon seit Januar getrennt lebende und arbeitende Kraftwerkssparte unter dem Namen Uniper an die Börse gebracht werden und eigene Wege gehen. Und das sorgt jetzt erst einmal für dicke Verluste in den Büchern, bleibt aber richtig, sagte E.ON-Chef Johannes Theissen heute in einer Telefonkonferenz.
In Märkten, die sich dynamisch ändern, gilt, die größte Gefahr in Zeiten großer Veränderung ist nicht die Veränderung selbst, sondern weiterhin an den Lösungen von gestern zu glauben.
Gewissermaßen wie gestern und vorgestern wird der Konzern in diesem Jahr zum 3. Mal nacheinander einen Milliardenverlust verbuchen. Denn die Trennung von den Gas- und Kohlekraftwerken, von den Gasspeichern und dem Energiehandel, also der alten Energiewelt, er wird immer teurer. Denn die Anlagen sind viel weniger wert als ursprünglich angenommen. Um fast 4 Milliarden Euro hat E.ON den Wert der Sparte jetzt noch einmal nach unten korrigiert. Das ist der Hauptgrund für die roten Zahlen in den Büchern. 12 Milliarden Euro ist die Sparte jetzt auf dem Papier wert, aber einige Börsenprofis gehen eher von 4 bis 5 Milliarden Euro aus. Das heißt, weitere Korrekturen könnten nach dem Börsengang noch folgen.
Informationen waren das von Jörg Marksteiner. Zwischen 2004 und 2013 hat sich die Zahl der Genexperimente mit Tieren fast verdreifacht. Das stellt jetzt ein Münchner Biotech-Institut fest in einer Studie im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion. Eigentlich, muss man dazu wissen, hatte die Bundesregierung versprochen, dafür zu sorgen, dass die Zahl der Tierversuche sinkt. Aber genau das passiert offenbar nicht. Hintergründe von Detlef Repen.
Zuständig für den Tierschutz in Deutschland ist Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Man könne trotz zahlreicher Ersatzmethoden nicht vollständig auf Tierversuche verzichten, sagte er bei der Vorstellung des aktuellsten Bundestierschutzberichts im vergangenen Jahr. Nicht vollständig verzichten, darüber könne sie nur bitter lachen, sagt Nicole Maisch, grüne Bundestagsabgeordnete.
Weil es den Eindruck erweckt, dass es nur noch eine ganz kleine Zahl von unbedingt notwendigen Tierversuchen gibt. Aber faktisch sind die Tierversuche in den letzten Jahrzehnten immer weiter angestiegen.
Auf nunmehr knapp 3 Millionen Versuchstiere aus 25 verschiedenen Arten pro Jahr, so die offizielle Statistik. Knapp 1 Million davon sind Gentechnikversuchstiere, zum Beispiel die Knockout-Maus, bei der man einzelne Gene ausgeschaltet hat, um ihre Funktion besser zu verstehen. Man könne das Leid von Tieren zum Beispiel in der Giftigkeitsprüfung von Chemikalien mit dem von genmanipulierten Mäusen in der Grundlagenforschung nicht vergleichen, räumt die grüne Bundestagsabgeordnete Nicole Maisch ein. Aber bei den Gentechnikversuchstieren gäbe es deutlich mehr Kollateralleid.
Weil auch die in Anführungsstrichen Produktion der gentechnisch veränderten Mäuse zum Beispiel mit erheblichem Tierleid verbunden ist. Also man hat dann, bis man mal eine Krebsmaus zum Beispiel produziert hat, sehr viel Ausschuss. Also Muttertiere, die dabei sterben, totgeborene Mäuse, die entsprechend diese gentechnischen Veränderungen nicht tragen, Tiere, die man nicht gebrauchen kann. Es werden Klonverfahren eingesetzt, die für die Tiere mit erheblichem Leid verbunden sind. Das heißt, auch der Weg hin zum Modell ist sehr schwierig.
Dass die Gesamtzahl der verbrauchten Versuchstiere nicht sinkt, sondern kontinuierlich ansteigt, ist auf die Ausweitung der Grundlagenforschung zurückzuführen. Nicht-Medikamententests lassen also das Leid und den Tod von Versuchstieren zunehmen, sondern weil Forscher ganz allgemein verstehen wollen, wie eine Krankheit entsteht. Eine Sprecherin des Bundeslandwirtschaftsministeriums konterte die Studie der Grünen in einer schriftlichen Stellungnahme. Die Erforschung von Krankheiten wie Diabetes, Krebs oder Alzheimer und die Entwicklung von Therapien wird durch den Einsatz genetisch veränderter Tiere erleichtert und verbessert, in manchen Fällen sogar erst ermöglicht. Den Anstieg der Tierversuchszahlen kommentierte sie nicht.
WDR 5 und NDR Info mit dem Echo des Tages. Und jetzt gucken wir zu den Olympischen Spielen. Oliver Frick in Rio, mal die allerwichtigste Frage vorneweg. Welche Farbe hat das Wasser im Pool denn heute?
Das ist grün. Das ist nicht mehr blau, sondern das ist grün. Offensichtlich ist das Wasser nicht ganz so sauber. Das ist am Montag mir schon aufgefallen beim Turmspringen bei den Herren. Heute geht es synchron vom 3-Meter-Brett und die Athleten haben sich auch gewundert. Der Grund ist schwierig zu beurteilen. Es war gestern sehr heiß, sehr wenig Wind. Offensichtlich haben sich einfach ein paar Algen vermehrt.
Also da war wenig Wind, draußen ist viel Wind.
Ja, wir haben einen richtigen Wintertag hier in Rio. Es ist nicht nur windig, es ist auch kühl, es ist regnerisch und deshalb wurde zum Beispiel der komplette Tag beim Rudern abgesagt. Dort auf der Lagune hatte es so hohe Wellen wie fast nebenan im Atlantik und vielleicht wäre das ein oder andere Boot untergegangen und deshalb war es die richtige Entscheidung, diesen Rudertag komplett auf morgen zu verschieben.
Entscheidung gab es im Zeitfahren, im Radsport und da hat eine Person namens Armstrong gewonnen, aber nicht er von früher der, sondern eine Frau.
Richtig, das war die Christine Armstrong, die hat nichts mit Lance Armstrong, dem Dopingsünder, zu tun und die hat sich völlig verausgabt auf dem Weg zur Goldmedaille und das war schwierig heute zu fahren. Die Bedingungen für die Frauen bei 30 Kilometern auf Zeit, auch da natürlich Böen vom Atlantik, eigentlich eine wunderschöne Strecke, landschaftlich aber eben sehr schwer zu fahren auf diesen engen, nassen, tückischen Straßen. Lisa Brennauer aus Durach war die beste Deutsche auf Rang 8 und bei den Herren war es die doppelte Distanz, die mussten über 60 Kilometer ran. Und sogar Chris Froome, der Tour de France-Sieger, ist da gescheitert, in Anführungszeichen. Er wurde nur Dritter, war sehr enttäuscht. Gewonnen hat im letzten Rennen seiner Karriere der Schweizer Cancellara und der Toni Martin, der beste Deutsche, landete auf Rang 12.
Was ist mit den Reitern? Die haben doch sicher gefeiert.
Die Reiter, die haben es richtig krachen lassen. Die waren zugange bis heute früh um 4 Uhr Rio-Zeit im Deutschen Haus. Da waren alle da. Die Hockey-Jungs haben mitgefeiert. Dann die Monika Karsch, die Silber gewonnen hatte im Schießen. Die Judoka waren dabei, Tennisspieler waren dabei. Also wie gesagt, bis 4 Uhr früh ging das Ganze hoch her mit AC/DC, mit Kai Perinha. Die haben es richtig krachen lassen.
Was bringt die Olympianacht heute als Wesentliches, als Wichtigstes? Was würden Sie sagen?
Also es gibt ein paar Höhepunkte, Kanuslalom mit Hannes Aigner, dann Schießen, Andreas Löw hat eine Medaillenchance, Laura Vargas-Koch im Judo ab 21.40 Uhr und natürlich Schwimmen, das Finale ab 3 Uhr, 200 Meter Brust mit Marco Koch.
Oliver Frick war das live aus Rio und die Höhepunkte hören Sie natürlich auf NDR Info und WDR 5 ab 0.05 Uhr im ARD Olympia Radio. Ja, das war's im Echo des Tages für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Michael Brock.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.